Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.
Content Kompass. Wir sprechen heute mit einem der T3N-Gründer und einer Redakteurin von T3N darüber, wie man sein Content organisiert in einer Kampagne im Content Marketing. Und das wird eine extrem spannende Sendung, ein extrem spannendes Interview, das der Olaf und ich geführt haben. Und ja, heute ist Hannover 3, München 1, oder? Die sind beide in Hannover auch.
Ja.
Ich bin hier als Münchner ein bisschen der Underdog heute.
Also T3N ist eins der digitalen Aushängeschilder Hannovers, kann man so sagen. Also Hannover wird von außen immer leicht belächelt, aber wir haben so einige Player hier bei uns, die sich sehen lassen können. Dazu gehört auf jeden Fall T3N.
Ich finde diese, also ich habe schon unendlich oft, wenn ich selber wieder einen Blog starten wollte, habe ich immer an T3N gedacht, dachte mir, wie macht das T3N? Wie schaut die Kategorieübersicht bei denen aus? Weil ich finde das einfach so ein cooles Teil und es ist echt geil, dass wir die heute hier in der Show haben und für euch ausquetschen können. Fangen wir mit den Links an. Wir halten das heute kurz und knackig, damit wir schnell zum Höhepunkt kommen können mit T3N. Olaf, ich übergebe mich an dich.
Dankeschön. Nicht zu doll, Guido, nicht zu doll. Wir haben vier Links dabei dieses Mal. Der erste Link kommt von Horizont. Da wird geschrieben über diesen spektakulären Deal von Accenture, die Agentur Kolle und Rebel, eins der Agenturflaggschiffe aus Hamburg, übernommen haben. Und damit, glaube ich, schon eine Reihe an Agenturübernahmen darstellen, die dieses Jahr stattgefunden haben. Und es sieht mir, es wird einem als kleinere Agentur Angst oder mittelgroße Agentur Angst und Bange, wenn man diese ganzen Übernahmen mitkriegt. Obwohl man sieht bei so Netzwerken wie UDG zum Beispiel, dass das Ganze oft auch sehr schwer ist beziehungsweise nicht funktioniert. Aber man sieht halt schon das Bedürfnis von Agenturen, diese ganze komplexe Welt der Marketing und Kommunikation versucht unter ein Dach zu bekommen. Es ist wahnsinnig schwer. Ich würde da gerne mal ab und zu Mäuschen spielen, wie die das mit diesen unterschiedlichen Kulturen und in den unterschiedlichen Fachbereichen irgendwie hinbekommen, weil wir haben uns bei Aufgesang da doch schon so einige Zähne ausgebissen, bis es dann irgendwann geklappt hat. Also, und wenn ich mir das vorstelle, bei so Agenturkonstrukten von über 1000 Leuten, wie es da jetzt auch gerade wieder stattfinden findet, wahnsinnig spannend. Auch was so dieses Thema Unternehmensberatung versus Agentur angeht, wahnsinnig spannende Entwicklung. Mal gucken, wo es hinführt. Keine Ahnung, aber.
Ja. Meine, das sind ja oft einfach auch nur jetzt erstmal kapitalistische Erwägungen. Da ist ja noch nicht irgendwie Kolle Rebbe jetzt in einem Wandel oder so, sondern meistens, also wir arbeiten ja auch für so ein paar Agenturen, die Übernahmen, die wir jetzt mitgekriegt haben, da hat sich erstmal an unserer Zusammenarbeit mit der Agentur nichts verändert. Und ich denke mal, meistens wird das auch erstmal so ein langsamer Prozess sein, dass sich das dann verändert, weil man jetzt Teil von irgendeinem Konzern ist. Also erstmal ist es ja einfach nur Markt sichern, oder? Also Accenture sagt, gut, wir sichern uns halt möglichst, wir gewinnen jetzt, wir müssen weniger Pitches gewinnen, wenn wir die einfach aufkaufen, die Leute.
Das wird ein Grund sein, aber auch viele Teile der Wertschöpfungskette halt abzudecken, ne? Das ist also viele Bereiche der Wertschöpfungskette abzudecken und Kunden halt rundum betreuen zu können, dass sie bloß nicht auf den Gedanken kommen, irgendwo anders hinzugehen und deswegen vielleicht ganz wegzugehen.
Da bin ich ja immer noch auf der Spezialistenseite. Also ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, es muss, oder diese Schnittstellen, die Rolle, die ist extrem interessant, aber die kann ja auch ein Mensch einnehmen, wie du jetzt zum Beispiel, der Einblick in alle möglichen Content, AdWords und was weiß ich, Sachen hat, SEO. Wir haben auch gerade wieder, also ich habe gerade bei einem Kunden mit seiner Agentur zu tun, die eben Webdesign und Content-Produktion und alles Mögliche abdecken und die halt echt so viel Scheiße bauen die ganze Zeit, weil halt irgendwie, ja, weil sie halt alles können wollen und dann halt alles nichts richtig. So, ich bin da immer noch auf der Spezialistenseite. So, wenn ich ein fettes Unternehmen hätte, würde ich mir, glaube ich, 10 Agenturen ranholen, die alle auf ihrem Gebiet spezialisiert sind, und würde mir bei mir intern einen hinsetzen, der den Überblick hat.
Auf jeden Fall. So, aber diese Schnittstellenpositionen bedürfen wahnsinnig viel Erfahrung und wahnsinnig viel sowohl breites als auch tiefes Know-how, was mit Erfahrung einhergeht. Solche Menschen entstehen nicht von Jahren, sondern vielleicht von Jahrzehnten.
Ja, das stimmt. Ich rede mich da leicht.
Und das ist halt, ich glaube, dieser Mangel an solchen Fähigkeiten, eine solche Schnittstelle zu besetzen oder Menschen, die diese Fähigkeiten besitzen, ist so groß. Und diese Menschen, die solche Fähigkeiten besitzen, machen eigentlich oft ihr eigenes Ding.
Ja,
das stimmt schon. So ein bisschen. Dann der zweite Link, Handelsblatt. Da habe ich gerade ganz frisch Facebook und Google unterschreiben einen Vertrag von Tim Berners-Lee, der quasi das Internet mit erfunden haben soll, wo es so ein bisschen um ethische, moralische Regeln geht, das Internet bei einem so autonomen Medium zu belassen, wie es ist, wie es einfach ursprünglich mal gedacht war, obwohl das Internet kam ja ursprünglich aus dem militärischen Kontext, glaube ich, aber wurde dann halt da zweckentfremdet zum Positiven. Aber das fand ich ganz spannend. Ich weiß nicht, ob das nur PR ist oder ob die das wirklich so meinen. Das wird sich zeigen.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie es auch wirklich so meinen, weil die profitieren ja auch von einem, in Anführungsstrichen, freien Internet, wo es ja auch nichts geschenkt gibt, aber trotzdem viel kostenlos und alles irgendwie unabhängig wirkt es ja immer. Ich könnte mir vorstellen, dass die das auch wirklich ernst meinen, weil die haben ja, eigentlich ist es ein Signal, weil die haben ja Angst davor, beschnitten zu werden. Also ich glaube, wenn jetzt irgendwie Deutschland irgendwie noch sagen würde, ja, Google hat bei uns noch weniger zu sagen wenn deutsche Politiker sagen würden, Google versaut uns hier, scheiß US-Konzern, und wir machen unsere eigene europäische Suchmaschine, würden zwar die User nicht mitspielen, aber ein bisschen Ärger könnten die schon.
Ja, aber im Endeffekt ist es dann ja kein moralisch-ethisches Grund, sondern eigentlich im Endeffekt wieder nur ein kapitalistischer.
Ja, das stimmt. Nur, also, ja.
Ja.
Nur es ist halt schon auch. Bleiben wir doch bitte beim Alten. So klingt es für mich irgendwie so ein bisschen.
Ja, bei dem, weil sie klar verständlich für Google und Facebook, weil sie beim Alten relativ gutes Geld verdienen. Ja.
Genau.
Vielleicht dann auch wieder Selbstwerbung, ein Selbstwerbung-Link. Ich habe da habe ich mir ziemlich viel Mühe mit der Infografik gegeben zum Thema Online-Marketing, welche Kanäle und Instrumente bedient modernes Online-Marketing, und habe damit einen älteren Beitrag von mir aufgepimpt quasi. Darauf würde ich gern verweisen. Und dann Meditieren im Büro. Wir hatten in einer der letzten Sendungen bereits schon mal einen Link zum Seven Mind Podcast. Da ging es um ein anderes Thema. Bei dieser Folge geht es um Meditieren im Büro. Und ich habe gerade just Anfang der Woche bei uns im Agentur einen 10-minütigen Raum, also einen Serientermin im Outlook festgelegt, wo ich einen Raum bereitstellen will, wo wir einmal am Tag nach der Mittagspause im Konferenzraum zusammen Achtsamkeit üben beziehungsweise meditieren. Und da hat mich eigentlich dieser Podcast so ein bisschen drauf gebracht.
Ein Traum von Chef. Für dich will ich, also wäre ich Angestellter, würde ich gern für dich arbeiten. Finde ich echt cool. Naja, muss man kein Google-Konzern sein, um einen Meditationsraum einzurichten.
Doch, Google, gerade Google hat solche Räume. Ja. Darum geht es auch in dem Podcast. Da erzählt er nämlich davon, dass Google und sowas auch eingeführt hat.
Klar, von denen kennt man das ja, aber Aufgesang, ihr habt ja 500 Mitarbeiter, nicht 50.000. 30.000 Mitarbeiter. Mach das auf. Ich habe noch einen Link, ich habe ein Gastwebinar gehalten. Wie mache ich meine Leser glücklich und überzeuge sie? Das packe ich auch in die Shownotes. War eigentlich jetzt, weil ich starte ja meine Akademie, und ich war hin und her gerissen, ob ich das jetzt vielleicht einfach als Paid Content schon mache, aber ich möchte es einfach herzeigen, weil es Werbung für die Akademie auch, und wird hier auch verlinkt. Habe ich jetzt gerade spontan entschieden.
Okay, und dann jetzt zur Musik und danach Andy und Melanie von T3N. Content Kompass Nummer 11. Ich würde mal sagen, Podcast unter Freunden. Wir haben C3N zu Gast in Form von Andy Lenz und Melanie Petersen. Hallo, ihr beiden.
Hi.
Hallo.
Würdet ihr unseren Zuhörern vielleicht mal den Gefallen tun, dass ihr euch mal vorstellt, wer ihr seid, ihr beiden?
Fängst du an, Andi?
Wenn du magst. Ja, ich bin Andi Lenz, einer der Gründer des T3N-Magazins, das wir vor fast 14 Jahren gestartet haben. Und vor dem T3N-Magazin war ich 10 Jahre eher im Event-Business unterwegs. Und daher kennen wir uns ja auch, Olaf, oder nicht nur daher. Das war mir irgendwann ja nicht nachhaltig und auch vielleicht nicht digital genug. Und über das Studium habe ich meine Kompagnons kennengelernt. Und da sind wir in einem Gründerteam zu dritt gestartet und ich bin verantwortlich dort für den Bereich Marketing, Sales, Business Development und eben ein paar strategische Themen. Die beiden anderen Kompagnons, Martin und Jan, Jan halt eher mit dem Redaktionsfokus und Blick und Martin als CTO mit der technischen Brille.
Der darf nicht fehlen, der technische.
Ja. ja, ich bin Melanie Petersen, ich bin seit 4 Jahren bei T3N. Ich leite die Service-Redaktion hier und habe hier aber in der ganz normalen Redaktion angefangen. Ein Jahr für die Redaktion geschrieben, fürs Magazin und online. Und dann haben wir diese Service-Redaktion nach und nach aufgebaut für Advertorials und Native Advertising, das bei uns läuft.
Service-Redaktion, kannst du das nochmal kurz erläutern? Das ist ihr habt das ja so benannt. Ich kann mir da jetzt nicht direkt was drunter vorstellen.
Genau, also ich kümmere mich um so Sponsored Content, Sponsored Articles oder Sponsored Posts, die bei uns in Print oder online laufen. Das sind Advertorials, klassische, die wir hier erstellen und sonst kleinere Native Advertising Sachen und interne Texte.
Wir hatten ja vielleicht kurzer Verweis auf eine andere Sendung, da hatten wir uns ja im Schwerpunkt mit Native Advertising beschäftigt, mit dem Josh Kuntuna, das war Sendung Nummer 9, glaube ich. Ne? Ja, Andi und ich kennen uns schon seit über 20 Jahren, glaube ich. Ich glaube, wir sind auch gut befreundet und wie gesagt, ist halt schön, wenn man so Freundschaften pflegen kann, die dann auch im Business-Umfeld sich weiterentwickeln, wo man dann auch mal zusammen Podcast aufnehmen kann. Deswegen freue ich mich da ganz besonders. Ich würde gerne mal hören, so bei T3N ist es schon eine beeindruckende Story. Ihr habt, ihr seid in jedem Jahr der einzige Verlag in Deutschland, der noch steigende Printauflagezahlen vorweisen kann. Ihr seid in eurer Branche, in eurem Metier, in eurem Fach, kennt euch eigentlich jeder. Ihr seid da eines der führenden Medien. Vielleicht, Andi, kannst du kurz mal von Tag 1 kurz mal die versuchen, in 5 Minuten die T3N-Story einmal zu rekapitulieren, ja, vielleicht, und wo ihr vielleicht noch hin wollt.
Ich probiere es. Also ich hatte ja schon gesagt, die glückliche Fügung, dass wir eben zu dritt gestartet sind, war auf jeden Fall ein wichtiger Teil der Erfolgsformel. Und wir haben halt sozusagen drei unterschiedliche Themenwelten und Charaktere dort in die Umsetzungskraft gebracht, direkt aus dem Studium heraus. Und auch noch eine Besonderheit war eben, dass Martin im Vorfeld eben schon eine Selbstständigkeit hatte und Umsetzung und Dinge fertig machen gewohnt war. Und bei mir durch diesen Event-Part halt auch dieses, ich nenne es mal Execution-Driven, du musst halt right in time in der Deadline irgendwie abliefern. Wenn du ein Event machst, dann gehen die Türen um 22 Uhr auf und im Timetable steht irgendwie 1.30 Uhr folgender DJ mit folgendem Set. Das muss halt stehen und passen. Das heißt, ich bin halt bei uns immer sehr viel ja mit Umsetzung und Durchsetzung von verschiedenen Themen betraut. Und diese Stärken kamen da halt zusammen. Und eben mit einer Vorerfahrung, bei Martin aus dem skalierenden Digitalen, bei mir aus dem Event- und Marketing-Bereich und bei Jan eben, der auch mal bei Heise unterwegs war, eben hatten wir halt eine gute Mischung, mit der wir da reingestartet sind. Und wir haben, ja, also wirklich, ja, wirklich eigentlich wie Puzzlesteine, wie man sie sich vielleicht selbst hinlegen würde, wenn man einen solchen Verlag bauen wollen würde, kamen da irgendwie zufällig im Sofa zusammen. Dann haben wir halt gesagt, wir wollen dieses Magazin mit dieser Software machen und da ging es halt darum, dass wir halt mit Open Source Software eben ein System gebaut haben, mit dem man halt Cross-Media Publishing, also von einer Plattform aus ins Web und ins Printmagazin publizieren kann. Und um das sozusagen von der Reichweite zu etablieren, dass es das gibt, haben wir bevor diese Sache fertig war, angefangen, eben einen Blog zu starten zu diesem Open-Source-System, weil wir halt gesagt haben, wir wollen einfach schon mal eine Reichweite generieren und wenn es denn dann fertig ist, haben wir ja gar kein Geld für Werbung und deswegen bauen wir uns einen eigenen Kanal auf. Das heißt, wir haben unterbewusst, ohne dass wir wussten, dass das Content-Marketing heißt, im Prinzip eine Content-Marketing-Seeding-Strategie entwickelt oder so ähnlich. Und das war dann halt T3NDE. Und
wofür stand der Name?
Typo 3 News. Und Typo 3 war eben dieses Open-Source-System, was heute nicht mehr so ganz so beliebt war wie früher.
Wie geil. Ja, ihr lauft inzwischen auch auf WordPress, gell?
Ja, es ist Neos. Neos ist im Prinzip auch ein PHP-CMS oder es sind verschiedene Systeme, die wir da zur Anwendung, muss man sagen.
Okay.
Was auch.
Endlich weiß ich, woher dieser Name kommt. Ich fand nämlich T3N immer schon mal einen coolen Namen, aber ich wusste aber nie, was es bedeutet.
Ja, nicht leicht zu merken, aber.
Ja. Also wie du gerade gesagt hast, ihr kommt aus dem Typo 3. Eigentlich war euer Thema früher Typo 3 eigentlich. Da seid ihr gestartet. Ihr wart, glaube ich, auch damals, wie ich das so mitverfolgt habe, eng verknüpft mit der Community rund um dieses CMS. Und habt auch so Snowboarding-Events und so rund um die Entwickler-Community da auch gemacht. Wie ging es dann weiter? Ihr seid ja jetzt weit über das Thema Typo 3 und auch über das Tech-Thema an sich hinaus. Wie ging es weiter und warum so den Weg?
Also eigentlich dadurch, dass wir uns diesem Thema Typo 3 und dieser Open-Source-Community gewidmet haben, hatten wir halt eine ganz klar zu adressierende Peer-Group, von der wir halt wussten, wo sie zu finden ist, wie sie tickt und wie wir halt Dinge machen, die halt für die interessant ist. Das hat am Anfang sehr gut geholfen, weil man einfach wusste, welche Sprache man sprechen muss und mit wem man eben auch spricht. Und das, was wir von vornherein hatten, war, dass wir den Zusatz Open Source dabei hatten und nicht nur Typo 3. Ja. Und dieses Open Source Feld ist in den Jahren danach so stark gewachsen. Man hatte ja nach CMS irgendwann Open Source Systeme für alle eigentlich Softwarebereiche. Und im Prinzip ist die Entwicklung dann irgendwann logisch und schlüssig zu sagen, wo erweitert man nach Typo 3 dann im Open Source Bereich. Nach dem Open Source Bereich kam halt der Software-as-a-Service- und Cloud-Trend und alle Trends im Bereich Digitalisierung passten auf einmal irgendwann in unserer Erweiterungsstrategie gut dazu, sage ich mal. Fokus und der Kern bleibt am Ende bis heute immer der Bereich B2B-Infrastruktur-Services und da kann man halt vom CMS mit Open Source angefangen, jetzt im Prinzip eigentlich immer breiter gehen und breiter werden mit der anhaltenden Digitalisierung. Und in dem Kielwasser stricken wir quasi immer Stück für Stück dran mit jeder neuen Entwicklung.
Ja, aber ihr entwickelt ja jetzt keine Software mehr, oder? Ihr habt ja jetzt ein Magazin.
Korrekt.
Okay, weil du gerade gesagt hast, B2B ist nach wie vor, das sind da Business-Themen, das meinst du, oder?
Korrekt, genau. Ja. Dass die Inhalte, über die wir schreiben, im Prinzip eben eher für Agenturen oder Mitarbeiter aus Abteilungen von Firmen relevant sind.
Genau,
und heute werden die ganzen Open-Source-Systeme inzwischen aufgekauft von den Großen. Magento, siehe Magento zum Beispiel. Adobe wurde, glaube ich, hat Magento gerade aufgekauft.
Ui.
Jetzt, wenn du sagen würdest, was sind die drei Erfolgsfaktoren, die T3N zu dem gemacht haben, was es heute ist?
Also drei passt dann wieder gut, hatte ich schon gesagt, die drei Gründer. Dann irgendwie das Thema, dass wir von vornherein einen digitalen Prozess ab Tag 1 leben konnten, weil wir sozusagen aus dem Studium eigentlich in ein digitales Feld gegangen sind und sozusagen diese komplette Printwelt eigentlich so alleine nie kennengelernt haben. Also das heißt, ein digital gedachtes Modell von vornherein. Und dann auch noch die Kultur im Prinzip der ständigen Verbesserung und der Transparenz und sozusagen das Lernen klingt jetzt blöd, aber dass man halt eigentlich nie, und das wollen wir auch, glaube ich, nie akzeptieren, dass man immer weiß, man ist nie fertig und diese Sache wird halt stückchenweise eigentlich immer weitergetragen und es gibt eigentlich kein Ende, dass man sozusagen diesen sukzessiven, ständigen Optimierungs- und Verbesserungsprozess in sich trägt. Das wären so die drei Punkte.
Okay, also wir haben die Themen ja schon angesprochen. Also früher Typo 3, jetzt seid ihr eigentlich im gesamten digitalen Business-Umfeld unterwegs. Wie kommt ihr auf eure Themen? Also wie ist da der Prozess? Wie ist da, wie ist das System, wie ist das Prozess, wie ihr an eure Themen kommt, über die ihr euch dann tagtäglich auch dann quasi schreibt?
Ich mache jetzt erstmal kurz so den Marketing- oder Vertriebsaufschlag, weil das meiner Rolle eben in Teilen auch gerecht wird. Da muss ich immer gucken, dass die Brücken geschickt zur Redaktion und auch zur Service-Redaktion genommen und geschlagen werden, ohne dass sich da einer gezwungen fühlt. Also ich überlege mir mit unserem Vertriebsteam zusammen, welche Themen in Zukunft Umsatzpotenziale und Trends in sich bürgen. Also wo wir halt glauben, dass im Markt, irgendwie wir sehen, auf der und der Messe gibt es halt unheimlich viele Stände zum Thema Marketing-Automation. Ja. Dann könnte es halt sein, dass ich die Idee abwerfe, dass es vielleicht mal intelligent wäre, da einen Artikel mit einer Marktübersicht zu bringen. Das sind dann Ideen, die wir in die Redaktion reintragen. Und das ist aber sozusagen eigentlich nur einer von, ich weiß jetzt nicht, wie viele Blickwinkel es gibt, die wir haben, wie Themen gefunden werden. Irgendwie Melanie kann ja mal aus der Service-Redaktion und aus der Redaktion noch mal ein paar Prozesse sagen. Da gibt es halt wirklich nicht dieses eine Pauschalrezept, wie wir das finden, sondern halt die unterschiedlichsten
Nuancen. Das finde ich aber gut, was du sagst. Ihr habt, weil das ist eine strategische Erwägung, welche Themen machen wir überhaupt? Das ist ja wie wenn ein Unternehmen Content-Marketing macht, dann fängt man ja nicht an zu brainstormen, was gefällt denn uns? Sondern man sagt ja, wie jetzt Olaf zum Beispiel predigt die Customer Journey, okay, an welcher Stelle steht denn der Kunde, wo wir ihn abholen können wollen? So. Ja. Genauso überlegst du dir, okay, wo gibt der Markt Anzeigenkunden her? Oder ich weiß nicht, welche Erwägungen das sonst noch sind. Wo spielt die Musik? Und dann geht's ja rein in die Redaktion. So, und dann geht's ja sozusagen ins Kreative oder noch kreativere. Also finde ich schon gut, dass wir jetzt diese Zweiteilung hier auch drinnen haben. Ja. Und dann, Melanie, du bist ja nicht mehr im Tagesgeschäft in der normalen Redaktion, sondern in der Service-Redaktion.
Ja. Genau. Da sind die Prozesse natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber natürlich funktioniert es in der Service-Redaktion letztlich angelehnt an die Prozesse der Redaktion, weil am Ende wollen wir die gleichen Menschen erreichen. Also kommen wir eigentlich auch mit den gleichen Themen daher, nur ein bisschen anders aufbereitet. Grundsätzlich gehen wir natürlich immer erstmal von unseren Ressorts aus, unseren Überthemen, und die sind sicherlich dann auch genau aus dem Prozess entstanden, den Andi gerade beschrieben hat, dass man einfach überlegt, was sind eben die Bereiche, in denen Potenzial ist, und die Redaktion geht da dann eben noch so ein bisschen tiefer rein, auch mit unserem grundsätzlichen Anspruch, den wir eben haben, Leuten, die digital arbeiten, irgendwie zu helfen, ihre digitale Arbeit besser machen zu können und ihr Leben drumherum besser meistern zu können. Wir gehen da ja auch so ein bisschen über die reine Arbeit hinaus, und daraus ergibt sich dann, was wir als Themen interessant finden. Das sind bei uns ja so eine Mischung aus News, die Menschen in dem Bereich wissen sollten, Dinge, die wir tagesaktuell wichtig finden und dann die halt auch abbilden bei uns. Aber es sind natürlich auch super viele Ratgeber oder Hilfestellungen, die irgendwie von Fachleuten, Fachredakteuren aufbereitet werden, wo wir mit Unternehmen sprechen, die anderen Unternehmen wieder helfen können. Also da ist dann ja
auch Kreativität gefragt, was interessiert unsere Leser? Aber wie läuft dann die Organisation ab? Genau. Also die Planung, setzt ihr euch, wie man es klassischerweise kennt, dann in einem Unternehmen wird jetzt sagen, wir machen jetzt Blog-Meeting, also setzt ihr euch dann zusammen, die Redaktion und alle schmeißen Ideen?
Es gibt es gibt beides. Es gibt einmal kurzfristige und langfristige Planung. Das ist bei uns natürlich auch nochmal unterschiedlich, was Print und Online betrifft. Ich spreche jetzt mal nur über Online. Da ist es halt so, dass wir einmal einen Workflow haben, der täglich funktioniert. Und da müssen wir uns als Online-Medium natürlich auch jeden Tag hinsetzen und die Themen neu absprechen. Ja. Weil kurzfristige Sachen kommen, die irgendwie in den USA schon aufgelaufen sind in der Nacht. Und da setzen wir uns morgens hin. Es gibt gar nicht mehr immer Präsenzmeetings, sondern wir schauen alle nach Themen, und die werden dann von allen Redakteuren bewertet. Und danach entscheiden wir, was es auf die Seite schafft. Also gehen wir im Grunde die klassischen Nachrichtenfaktoren durch. Ist das relevant? Ist das nah an unserer Zielgruppe dran.
Ihr habt dann ja eine Mischung zwischen News, du hast gerade so ein bisschen die News-Themen angesprochen, die irgendwie von Übersee eventuell weil irgendwas darüber schwappt oder es passiert irgendwas über Nacht irgendwie. Mhm. Erste Frage vielleicht noch, was ist das für ein Format? Ist das so ein Stand-up-Format oder ist das jeden Morgen, gibt es dann zu um 9 Uhr dieses Meeting, oder?
Da gibt es ein Stand-up-Meeting zu morgens. Aber im Wesentlichen läuft das sogar online über ein selbstgebautes Tool, wo wir so eine Rating-Funktion haben, wo du einträgst, wie würde ich mir eine Headline dafür vorstellen, was ist die Quelle, wo sich das Potenzial und die anderen können
es sehen. Es gibt dann sozusagen ein Team-Rating für jeden Vorschlag. Das ist ja mal eine coole Vorgehensweise.
Und da wird auch das volle Spektrum ausgeschöpft. Wenn deine Idee nicht cool ist, dann ist sie nicht cool.
Aber ihr habt ja auch Themen, neben den News-Themen, habt ihr auch Themen, die so Evergreen-Themen, sagen wir mal, sind oder so zeitunkritische Themen. Genau. Die werden dann auch über denselben Kanal bewertet?
Die werden über denselben Kanal bewertet, aber es gibt durchaus noch andere Instrumente bei uns. Also es gibt eine Redaktionskonferenz, die ist wöchentlich oder zweiwöchentlich, wie es aktuell ist, weiß ich nicht genau. Da werden so solche Themen nochmal intensiver besprochen. Wie kann man noch mehr mit der Community zusammenarbeiten? Was ist gerade gefragt? Was müssten wir unbedingt mal drin haben? Was wird gerade angefragt? Oder es gibt Tabellen, die wir pflegen, wo wir Artikelideen, die langfristig Sinn machen, sammeln. Also es gibt nicht nur diese tagesaktuelle Abstimmung, da kann man eigentlich jedes Thema einmal vorbewerten lassen. Das ist ja auch immer sinnvoll, ob die eigene Einschätzung da richtig ist. Aber es gibt noch andere Instrumente, wo wir so
vielleicht noch eine kurze Frage zu diesem, wie viele Leute sind da in der Abstimmung beteiligt? Wie groß ist eure Redaktion, die da dran bewerten kann?
Kommt drauf an, wie man das rechnet. Also es sind viele Festangestellte, aber auch viele Freie und auch dann noch die Unterteilung in verschiedene Arten der Redaktion oder halt auch manche, die halt in Printproduktionszeiten eben sehr viel weniger an der Online-Redaktion teilnehmen. Aber ich würde sagen, im Groben mit den Freien zusammen sind es etwa 15
bis 20. Genau, und wie viele von denen sind an diesem Abstimmungsprozess beteiligt?
Also ein Artikel hat nie weniger als 5 Bewertung. Das kommt eigentlich nie vor. Das ist, kommt immer auch ein bisschen drauf an, wann man das einträgt, aber es ist irgendwie nie die Idee eines Einzelnen. Es wird schon auch immer ein bisschen kommentiert, diskutiert, also da ist manchmal auch ein langer Rattenschwanz an Kommentaren drunter, ob man das Thema wirklich bringen sollte, welche Aspekte man herausstellen sollte, wie man das dreht, also da ist schon im Vorfeld, bevor wir das Ding überhaupt anfassen, große Qualitätssicherung drin, weil wir halt festgestellt haben, wenn man das am Anfang da nicht so reingeht, dann ist halt jede Minute, die da Spaß sind, halt 2 Minuten,
das wäre ja mal,
die es am Ende kostet.
Ja, das wäre ja auch mal ein konkreter, richtig cooler Tipp für unsere Hörer jetzt. Steckt mehr Zeit in die Vorbereitung. Plant die Themen halt mal genau durch, weil meistens, ich krieg's halt oft so mit, und sagt halt einer, okay, das machen wir, und dann wird's halt gemacht. Und dann, ja, also ich krieg nicht viel mit, dass da so viel diskutiert wird im Vorfeld beim Content Markt.
Manchmal stellt sich halt heraus, dass die Idee einfach nicht rund ist. Und dann kannst du eigentlich nach 3/4 aufhören zu schreiben und das Ding ist für die Tonne. Ne? Also wenn du nach ohne Konzept gestartet hast, so deswegen ist es ja auch immer so, dass man eigentlich schon eine Überschrift einträgt für einen Artikel, den es ja noch überhaupt nicht gibt. Einfach damit du weißt, kommt da was Greifbares raus? Oder also nach welchem Leitfaden schreibst du? Und das ist dann der Arbeitstitel zwar, aber es hilft trotzdem ungemein.
Ich finde diesen Rating-Prozess auch cool. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass das auch ein kleineres Unternehmen hinkriegen kann. Dass man halt, wenn man sagt, okay, ernsthaft, wir machen Content-Marketing, dann werden diese Themen halt in den Raum geworfen und die verschiedenen Mitarbeiter, Kollegen dürfen das bewerten, wie interessant sie das zum Beispiel finden.
Ja, was man vielleicht ehrlicherweise sagen muss, es läuft nicht alles dadurch und manchmal passieren natürlich Themen, man hat ein tolles Interview irgendwo an einer Konferenz oder Messe mit jemandem Prominenten, dann ist halt klar, dass das halt gemacht wird, oder es gibt irgendwelche Aufhänger-Stories, die so, oder Breaking News, ja. Da fliegen manchmal auch Dinge dran vorbei. Und was man auch sagen muss, die Art und Weise, wie die Redaktion ausgerichtet ist, die verändert sich auch. Also es ist halt nicht unbedingt stringent immer demselben Schema folgen. Jetzt haben wir zum Beispiel im vierten Quartal und oder Richtung Weihnachtszeit wollen alle Firmen natürlich irgendwie Budget am Markt loswerden. Und ja. Wir haben im Q4 die sogenannte Traffic Rally, wo wir halt sagen, die Kriterien der Redaktion, wie sie eigentlich sonst arbeitet, setzen wir in diesen 6 Wochen mal nicht außer Kraft, aber verändern sie und sagen, irgendwie in dieser Zeit ist es uns sehr, sehr wichtig, dass wir halt überproportional viel Traffic erzeugen, und das matcht nicht immer mit den sonst vorlautenden Kriterien, entweder zum Beispiel in Menge, dass in dem Ressort Infrastruktur die Artikelstückzahl erfüllt werden muss, oder dass wir die Zahl an Interviews und exklusiven Reportagen hoch haben. Da gibt es dann mal so ein bisschen die Traffic-Peitsche, wo man halt sagt, ein paar steilere Thesen oder halt Sachen, von denen wir halt erahnen können, dass sie Traffic stark oder viral laufen, wird dann halt angehoben. Und genauso kann das in einem anderen Quartal mal sein, dass wir halt sagen, wir haben für unsere Hosting- und Infrastrukturkunden zu wenig Zeug, jetzt müssen wir mal an der Stelle drehen. Ja. Das heißt, es gibt neben den Grundbewertungsmechanismen dann manchmal auch strategische Vorgaben, die das Setting ein bisschen verändern, und im Prinzip ändert sich das ständig.
Das klingt ja auch extrem agil, ja, dieses totgelaberte Wort, aber es klingt extrem agil, einfach sehr schnell, dynamisch, stellt euch auf das ein, was gerade nötig ist.
Genau, das mag nicht jeder so gerne, weil man kann uns dann immer den Vorwurf machen, ihr wechselt hier euer Fähnchen, wie der Wind weht. Aber ich glaube, wir brauchen halt insgesamt eine rote Linie für die Redaktion. Wir brauchen als Brand eine eigene DNA, der wir folgen. Aber man kann diese rote Linie auch rechts und links dann durchaus immer mal auch ein paar Meter verlassen.
Ja.
So wie wir ja auch neue Ressorts geschaffen haben.
Genau.
Nochmal im letzten Jahr.
Ja, was war, habt ihr einfach gesehen, okay, wir müssen uns nochmal verbreitern?
Ja, also, oder, also,
man entdeckt. Es war einfach.
Du, bitte?
Es war einfach, in der Zielgruppe, die wir schon hatten, haben wir einfach gemerkt, dass sich einfach Themenfelder auftun, die man klar abgrenzen kann, die wir sonst so mit untergebracht haben, dass die einfach sowas wie Mobilität. Oder? Dass es einfach so viel größeren Stellenwert eingenommen hat, dass es eben nicht mehr halb unter Software und halb unter digitale Gesellschaft läuft, sondern dass es einfach wirklich ein eigenes Ressort braucht, das wir auch dann ganz konkret bespielen, weil die Nachfrage einfach da war.
Ja, oder kaufmännisch gesehen wieder, wir sehen irgendwie unsere Jobbörse, die macht gute Umsätze, und News, die im Bereich Karriere und New Work liegen, die werden gut abgerufen, und da gab es dann irgendwann die Idee, einen Ressort eben zu bauen, und das befeuert zum einen irgendwie den Traffic, und zum anderen haben wir halt ein Produkt, was in der Nähe davon stattfindet. Das heißt, das war so ein Doppel-Win.
Also mehr schreiben in der digitalen.
Genau.
Ja. Wie stellt ihr von den ganzen Inhalten die Qualität sicher? Was kann man sich da bei euch abgucken?
Also das, was wir eben schon erwähnt haben, dass wir einfach im Vorhinein, bevor wir überhaupt anfangen, ein Stück zu produzieren, schon die Qualität sicherstellen, dass es wert ist, das zu berichten. Also das quasi die Qualität und auch den Traffic schon sicherstellen. Also wenn wir vorher eine Abschätzung machen, ob das interessant ist für die Leute, dann stellen wir damit auf jeden Fall ja die Qualität für uns sicher. Und ansonsten läuft das ja auch viel über die Auswahl unserer Redakteure.
Ja.
Also ich glaube, gerade in einem Nischenfeld oder nicht Nischen, aber in einem Fach, wo Fachartikel geschrieben werden müssen, da ist es manchmal auch besser, den Quereinsteiger zu nehmen, der Bock hat, über seine Themen zu berichten, also ich bin jetzt ausgebildete Journalistin. Und ich musste mich hier hart reinarbeiten. Ne? Ich bin da jetzt tief drin, aber jemand, der aus dem Feld kommt, den programmiert hat oder Marketer ist, der schreibt ganz, der weiß einfach, der muss nicht bei Null anfangen, um die richtigen Fragen zu stellen.
Aber der beherrscht vielleicht das Handwerkszeug nicht so wie du als ausgebildeter Journalist, und dann müsst ihr Inhalt nochmal dann dafür von dem.
Man braucht beides, genau. Also du brauchst beides. Du brauchst Leute, die schreiben können, aber du brauchst auch wenn du harte ja. Themen hast, also die wirklich deep sind, dann brauchst du auch ein paar Ressorts ja. Quereinsteiger. Ja. Und dann ist es oft einfacher, den im Sprachlichen cool. zu unterstützen, ja. als einen Journalisten nochmal nebenbei Marketer ja. werden zu lassen. Ne?
Ja. Also der harte Weg, den du gegangen bist.
Also ja. was ich noch wichtig finde, ist das Korsett, was wir mitgeben, neben dem, was man halt als Skill dort einbringt, als Journalist oder Quereinsteiger, ist, da probiere ich immer so ein bisschen mit drauf zu achten. Also wir haben ein SEO-Tool, wo du halt das Keyword eingeben kannst und halt sicherstellen kannst, dass diese News halt, also wir haben so ein, das heißt Guru Writer, da wird ein SEO-Score eingezeigt, wo du halt sehen kannst, irgendwie wie gut optimiert das Keyword oder beziehungsweise der Titel, den man da ausgewählt ist. Da läuft man halt sozusagen gegen einen automatisierten SEO-Check. Auch wenn man keine Ahnung von SEO hat, kann man da on-site was mit sicherstellen. Dann gibt es ein Lektorat, was in der Freigabe irgendwie arbeitet. Dann gibt es regelmäßige Textschulungen durch Dritte, die ja. dann hier mit einzelnen Redakteuren einfach Texttrainings machen. Wir haben schon mehrere Headline-Schulungen mit angeboten. Und also dieses Toolset, was man halt technisch auch bereitstellt, den Redakteuren auch zu zeigen, im Frontend als Overlay gewisse Daten, wie viel Traffic hat eigentlich welcher Artikel. Ja. Das gibt auch implizite ja. Learnings mit. Also neben dem, was man halt als Mensch da reinbringt, glaube ich, ist auch echt wichtig, welche Rahmenbedingungen man technisch dort flankierend
mitgibt. Ja. Lektoriert ihr jeden Text? Also gibt es ein 4-6-Augen-Prinzip? Oder wie macht ihr das? Für 4 Augen-Prinzip?
Der Text geht einmal über unseren Chef vom Dienst, der die inhaltliche Qualität am Ende nochmal beurteilt und das Lektorat die sprachliche Qualität. So. Und also wenn man jetzt mal so an kleine Redaktionen denkt, wenn man jetzt irgendwie was mitgeben würde, die jetzt sich kein extra Lektorat dazu holen können oder kein CVD haben, ist es dennoch, was wir von Anfang an gemacht haben, CVD haben wir ja immer gehabt, aber einfach immer jemand anderes noch drauf gucken lassen. Also nicht wegen der Orthographie, aber auch, weil gerade im fachlichen Bereich, wenn man in seiner Bubble ist, alleine, dass man Begriffe benutzt, wo man sagt, okay, das kennen vielleicht 80% deiner Leser, aber vielleicht eben auch 80% sagt es anders. So, das sollte immer sein.
Kurze Zwischenfrage, Chef vom Dienst, das sind die Ressortleiter dann, oder? Weil die müssen sich ja inhaltlich, weil du sagst, sie prüfen das inhaltlich und da brauchst du ja ein bisschen tieferes Wissen, um das inhaltlich zu prüfen, ob das auch richtig ist, was da steht. Sind das dann die Ressortleiter, oder?
Nee, der Chef vom Dienst ist, das ist wechselt durch, das ist im Grunde wie bei der Tageszeitung, das ist fast jeden Tag jemand anders. Und der muss den Überblick über alle Texte
haben. Aber der muss sich ja inhaltlich auskennen, um das inhaltlich zu prüfen. Das stelle ich mir ein bisschen schwer vor in der Breite an Themen.
Nee, der muss nicht alle Themen komplett kennen, aber der muss die richtigen Fragen stellen können auch. Ja, ne? Also der
kann das schon in haben.
In der Regel.
Ja, genau. Also ist schon die Herausforderung, dass der halt ein Multitalent irgendwo auch sein muss.
Ja,
ne?
Ja. Der, so wie wenn wir machen viel so auch so IT-Themen bei uns und ich habe halt inzwischen schon über 30 IT für 30 IT-Unternehmen geschrieben und irgendwann hast du dann so eine Grundkritischheit, wo du sagst, kann das stimmen? So, oder? Also, dass jemand halt einfach schon viel in dem Bereich gearbeitet hat und so ein bisschen mitdenken kann eben und Plausibilitätscheck machen kann. Okay. Wie legt ihr dann pro Beitrag die Ressourcen fest? Also sagt ihr, das Thema hat besonders viel Potenzial, da stecken wir mehr Zeit rein oder macht ihr das nach Bauchgefühl oder wie geht ihr bei den Ressourcen um, bei der Planung?
Also in diesem Bewertungstool, das wir haben, geben wir auch schon immer eine Schätzung mit ein, wie lange wir dafür brauchen. Und das ist auch Teil der Bewertung. Also wenn einer sagt, das Stück, das kann ich machen und es dauert 8 Stunden, dann wird ebenfalls auch bewertet, ob das die Ressource wert ist.
Okay, das ist ja echt traumhaft.
Ja, und danach kann der CVD natürlich auch ziemlich gut abschätzen, wie viel Zeit seine Redaktion für wie viele Beiträge eben benötigt.
Okay, und dann gibt es nochmal so ein paar Metriken, dass es halt grobe Vorgaben gibt bei den Redakteuren, wie viel Menge sie pro Thema oder damit man ein Ressort halt auch vernünftig besetzt, braucht man halt pro Ressort irgendwie Artikelmenge X, damit man das, also damit sozusagen es in der Wahrnehmung nach außen halt auch so wirkt. Das heißt, irgendwie neben den Vorgaben in dem System gibt es halt auch Personenebene im Prinzip mit den Redakteuren halt verschiedene KPI-Verabredungen.
Ja.
Okay, ja. Melanie, Editorials nochmal, du bist da ja hauptverantwortlich mit für zuständig. Ich stelle mir das immer ein bisschen schwierig vor, gerade von Unternehmen, weil Unternehmen, die bei euch irgendwas platzieren wollen und ja auch nicht wenig Geld dafür bezahlen, neigen ja bestimmt immer dazu, irgendwie zu werblich zu schreiben oder zu viel Werbung in so ein Editorial zu bringen. Wie geht ihr damit um? Wie sorgt ihr dafür, dass das in den redaktionellen Flow passt und nicht wie als Werbeanzeige wahrgenommen wird, sondern als Mehrwert auch aus redaktioneller Sicht?
Also wir haben die Erfahrung zeigt eher, dass das meistens aus Unwissenheit oder Ressourcenmangel passiert. Also die meisten versuchen wirklich nicht, uns so ein werblichen Text jetzt so reinzudrücken oder den so durchzudrücken, sondern die schreiben halt über ihr Produkt finden sie toll, das ist normal und das steht dann auch oft im Text so. Und was sie aber darüber hinaus machen können, was deren Themen sind und sowas, das ist einigen noch nicht bewusst. Das heißt, nach einer ersten Beratung oder einem ersten Gespräch sind wir da meistens schon immer ziemlich gut auf einer Spur. Mhm. So, das ist eigentlich gar nicht so ein großes Problem. Wir haben hier einen Sicherheitsmechanismus, sodass die Redaktion quasi die Hoheit hat, Texte oder Themen abzulehnen, wenn es dem Qualitätsanspruch von T3N nicht gerecht wird und dann nämlich auch dem Kunden gar nicht gut tun würde. Das haben wir aber, also das müssen wir so gut wie nie anwenden, weil mit einer ordentlichen Beratung funktioniert das am Ende immer. Also die Kunden wollen ja das Toll. Gleiche wie wir.
Wie beratet ihr die? Das ist ja auch extrem interessant, vielleicht für Leute aus Agenturen da draußen, die ihren Kunden das wahrscheinlich auch jeden Tag erklären müssen. Wie macht man Content Marketing? Habt ihr dann so eine richtige Stunde, wo ihr Fragen klärt oder wo ihr erklärt, wie geht man vor, wenn man einen Text schreibt oder wie macht ihr das?
Am Anfang steht meistens ein Call, genau, wenn man erstmal viele Fragen stellt. Das geht dann viel um die Zielgruppe, noch viel mehr als um den USP des Produkts, also weil es oft erstmal rauszufinden gilt, welche Problematiken bestehen dann bei der Zielgruppe, ja. Was wollen die lösen, welche Hilfe brauchen die. Und dann haben wir natürlich das Glück, dass wir die Redaktion im Background haben und schon sehr viel uns mit vielen Themen beschäftigt haben und so auch schon einen kleinen Überblick darüber haben, was läuft in diesen Themenbereichen gut, worauf springen die Leute an, womit kann man denen weiter helfen.
Okay, also nur so Benchmarking sozusagen, schaut ihr, okay, was lief in der Vergangenheit gut und dann redet ihr mit Microsoft und mit wem auch immer gerade und sagt, okay, das hier wäre ein gutes Thema, glauben wir.
Ja, und noch mehr mit dem Kunden reingehen. Man muss natürlich auch heraus, ich meine, jeder, der ein Unternehmen hat, ist Experte für was. Und zwar ein super Experte. Also es ist völlig logisch, dass jemand, der ein Unternehmen aufgezogen hat, auch was erzählt. Weil da gibt es ja voll viel zu erzählen. Und das muss man halt einfach finden. So. Also es gibt immer was ein Unternehmen zu erzählen hat, was noch nicht erzählt wurde. Und wenn du das halt kombinierst mit dem, was du schon weißt, was für Probleme da draußen bei der Zielgruppe existieren, dann kommst du meistens zu deinem.
Aber schreiben tut es dann schon der Kunde und oder schreibt ihr es dann manchmal auch? Oder wie ist das?
Also wir haben hier eine richtige kleine Redaktion, die ist völlig losgelöst von der normalen Redaktion. Das bin ich und zwei Kollegen und wir schreiben viele Beiträge selbst. Genau. Aber es gibt auch Fälle, wo der Kunde mit einem Text kommt oder mit einem Anfang von einem Text oder einer Gliederung und wir dem Kunden im Grunde helfen. Das ist denn das, wovon wir gesprochen haben, dass man Experten braucht für den Inhalt und dann noch jemand, um das sprachlich rund zu machen und diese dann Kooperation.
Schleift ihr das noch ein bisschen fein mit dem Kunden. Ja.
Okay, genau. Klingt alles geil. Sehr professionell und gut. Also könnt ihr gleich nochmal ein bisschen, ne, alle jetzt fleißig bei T3N Advertorials buchen. Das war der Werbebreak. Und vielleicht mal, wir switchen mal zum anderen Thema, zum einem meiner Lieblingsthemen, und zwar Content-Distribution. Damit eure Artikel und eure Beiträge gelesen werden, braucht es ja Traffic-Quellen. Und da würde mich mal interessieren, was sind denn für T3N so die erfolgreichsten Traffic-Quellen? Wo bezieht ihr, über welche Kanäle bezieht ihr euren Traffic?
Verschieden. Du weißt es ja, oder ihr wisst es wahrscheinlich alle, der organische Traffic, den halt Google reinbringt, ist der nachhaltigste und günstigste.
Ja, lecker.
Da probieren wir halt einfach lecker drauf zu optimieren. Und deswegen machen wir dann halt auch, probieren wir halt unsere SEO-Arbeit on-site, aber auch technisches SEO so sauber wie möglich zu verrichten, damit die Proportion dieses Traffics eben besonders hoch ist. Das kann man aber halt nicht bei jedem Thema garantieren und deswegen geht die Kette dann weiter. Und da ist es halt so, dass wir halt mit dem Sponsored Post Beispiel eine Integration halt fahren, überall, wo wir das irgendwie erstmal in eigenen Bordmitteln können. Das heißt, Integration auf der Startseite, Integration im Newsletter, wo wir 80.000 Empfänger haben, Integration in den Social Media Channels, Integration in Content Recommendation Boxen unter den Artikeln. Was haben wir noch? Melanie, hilf mir.
Achso, ich dachte, die Frage zielte gerade auf unseren normalen redaktionellen
gute Frage.
Nee. Inhalt. Also im Endeffekt, wenn ihr noch an Analytics reinguckt, wo kommen die Besucher her jeden Tag so am häufigsten?
Sponsored Post oder?
Oh. Nee, eure.
Also bei Sponsored. Also
eure T3N.
Ihr bucht auch selber bei Outbrain und Plista woanders und macht da auf euren Content aufmerksam oder sind das in erster Linie SEO, Facebook Ads oder was ist es?
Es kommt halt drauf an. Also Content ist ja so facettenreich und bei diesem Blumenstrauß kommt es jetzt wirklich drauf an, welche Blume wir uns da aussuchen, die wir betrachten. Um jetzt mal beim Sponsored Post und dem Native Content oder sozusagen von Dritten gebuchte Kampagnen, wenn wir dabei mal bleiben, ist es so, dass halt neben der organischen Reichweite und das, was wir mit eben den eigenen Mitteln machen können, dann eben wichtig ist, dass wir halt Sicherstellungsmaßnahmen haben, dass wir halt sagen, wir haben, bei uns ist es wichtig, also es darf keinen Artikel geben, der eigentlich weniger als 1000 Mal aufgerufen wird. Und wenn wir das sozusagen reißen oder nicht erreichen, dann kaufen wir halt Content zu, Traffic zu. Mhm. Und da gibt es dann halt die Maßnahmen über Outbrain beispielsweise oder auch mal Facebook, wo wir Traffic einkaufen. Und das ist aber auch so eine Frage, die sich jetzt nicht so beantworten lässt, also das ist jetzt nicht seit 5 Jahren immer gleich, sondern je nachdem so ein bisschen, wie sich der Markt oder auch die Preise entwickeln, wie man halt was zukaufen kann, verändern wir das. Ich weiß nicht, ob vom Blickwinkel her, wenn man jetzt über den normalen Content aus der T3N-Redaktion nachdenkt, da ist es dann so, dass wir da nicht so viel zukaufen, es sei denn, wieder in diesem besonderen letzten Quartal, da hat man halt manchmal so viel Werbedruck und so viel Werbelast, dass man das entzerren möchte, oder halt auch vom Markt, von diesem Werbedruck halt viel mitnimmt. Deswegen gibt es auch schon mal Traffic-Einkaufsmaßnahmen auf normalen Content, der ja im Prinzip für uns nicht ganz so, wo wir nicht ganz so viel Kohle für ausgeben wie für schon bezahlte Artikel. Und da ist es so, dass da auch irgendwie Outbrain extrem gut funktioniert. Und man kann so grob sagen, weiß nicht, so zwischen einem und 10 Cent lässt sich schon mal ein Klick einkaufen, ein qualitativer. Und da ist Outbrain eigentlich ganz vorne beim Zug.
Organisch sind wir ja sonst extrem breit aufgestellt, genau. Ne? Also von so, dass das eigentlich von SEO über Social, wo wir auf vielen Kanälen vertreten sind, sind zu Reader.
Die Xing Recommendations im Newsletter bringen sau viel Traffic.
Oh, geil.
Xing, genau.
Gerade,
wir sind Xing-Fans.
Ja, Xing und LinkedIn sind halt naheliegend, weil Xing und LinkedIn sind halt irgendwie unserem Medium sehr nah, weil es so B2B-orientiert ist. Erstaunlich ist Pocket im Moment. Manchmal, also Google News ist für uns auch ein sehr wichtiges Thema. Bei Apple News kommt man scheinbar nur händisch und zufällig rein und wir probieren halt wirklich die Klaviatur der möglichen Traffic-Quellen alle zu optimieren und gerade
ist Pocket
unser Lieblingsthema.
Was ist Pocket? Was ist das?
So ein Read-It-Later-Dienst.
Von Mozilla. Ah. Mozilla hat Read-It-Later bzw. Pocket gekauft und macht auf dem Desktop im Firefox Content Recommendation.
Krass.
Und
geil.
Die, ja.
Wow.
Und
wie ist kommt man ja da auch logisch, wenn man Content hat, der nicht so.
Also ja, gute Frage.
Also, da war es irgendwo, da sitzt ja das wie bei Xing Branchen-Newsletter wahrscheinlich, dass da irgendwie. Nee.
Nein. Also bei Apple und Xing ist es ja, also bei Apple News und Xing ist es ja scheinbar wirklich händisch oder zumindest mal halbautomatisiert. Bei Pocket scheint es irgendein Algorithmus zu sein, der nach der Menge der Pocket-Saves pro Zeit nach verschiedenen Orten und noch anderen Kriterien.
Okay, alles klar. Ich kann das Xing-Ding nur bestätigen. Ich war einmal mit einem Beitrag in so einem Xing-Branchen-Newsletter drin, keine Ahnung warum, und habe ich mich an einem Tag morgens beim Blick ins Analytics gewundert, warum plötzlich so viel Traffic auf meiner Seite ist. Und dann habe ich gesehen, dass ich im Xing-Branchen-Newsletter drin war, und das war schon, da wird richtig Traffic geschaufelt, auf jeden Fall, wenn man da auftaucht.
Ja, geht gut ab.
Pocket ist wahrscheinlich einfach, passt ja auch zu eurer Zielgruppe, weil das so ein Techie, so ein Plugin ist, das Mozilla benutzen wahrscheinlich immer noch viel Techies.
Ja, auch weil wir viele Texte haben, die vielleicht nicht zum sofort Wegsnacken da sind. Ne? Also wenn du dir mal in Ruhe was über eine neue Organisationsform für ein Unternehmen durchlesen willst, dann nimmst du dir das vielleicht mit in den Feierabend und
also überlegt euch, welche Kanäle passen, welche Distributionskanäle passen zu eurem Content und zu eurer Zielgruppe. Cool, ja.
Zusammengefasst, Paid und Owned Media im Endeffekt. Ihr versucht natürlich immer Owned Media, weil es kostenlos ist, so zu fokussieren, aber ihr helft auch mit Paid Media nach, wenn ihr seht, dass bestimmte Ziele nicht erreicht sind.
Ganz genau.
Okay.
Oder du irgendwo Arbitrage oder Chancen hast, einen Markt aufzubrechen, der neu ist, wo du überproportional vielleicht profitierst.
Apropos Arbitrage, gut, dass du sagst. Die Frage wollte ich mir noch kurz noch stellen, weil du sagtest, 1 bis 10 Cent Traffic lässt sich irgendwo einkaufen. Wie legt ihr die Obergrenze fest, damit das für euch noch rentabel ist, wenn ihr Traffic einkauft?
Das machen wir sehr selten und das ist manchmal auch ein Bauchgefühl, weil man auch gar nicht weiß, was der Ad-Server alles so bringt und teilweise über programmatische Szenarien weiß man vorher manchmal ja nicht, was man am Ende des Monats hat. Deswegen kann ich dir das nicht so genau sagen, aber eins der wichtigsten Aufgaben, die wir halt haben, ist, die Metriken aus Google Analytics, dem Ad-Server und eben der Auftragslage so zusammenzubringen, dass wir dort eine kluge Steuerung halt der Budgets haben. Und das ist aber schon eher eine komplexe Aufgabe. Und da müssen halt sozusagen die Teilbereiche unsere Technik zusammen mit unserem Ad-Operation-Team, also die halt das Ad-Serving und das Inventar verantworten, mit unserem Sales-Team, die halt wissen, wann welcher Werbedruck kommt, zusammen mit der Redaktion, die ein Briefing bekommen muss, in welcher Phase welcher Traffic wichtig ist, muss im Prinzip zusammenfließen als Datenstrom in ein System, was im besten Fall im Frontend dem Redakteur und dem einzelnen Mitarbeiter halt zeigt, was wann wichtig ist. Es ist wirklich ein komplexes Datenzusammenspiel und da haben wir halt einen Bereich, der nennt sich Audience Development und der Bereich Audience Development hilft dabei, diese ganzen Zahlen zusammenzuführen oder auch Strategien zu entwickeln für Wachstum. Da fällt auch die Kategorie SEO drunter. Und das ist im Prinzip so ein Bereich, der halt hier durch die Abteilungen durchgeht und probiert, Strategien mit Daten so zusammenzubringen, dass es halt einen logischen Weg in Bezug auf Budgets oder Mengenplanungen gibt.
Schreiben bindet ja unglaublich Ressourcen. Wenn ich schreibe, kann ich nichts anderes tun in der Zeit. Ich erlebe selten, dass jetzt jemand sein Content-Marketing komplett intern umsetzen kann, sondern es sind eigentlich immer freie Leute noch dabei, die zuarbeiten. Wo sind bei euch die Hebel? Wie bleibt ihr flexibel, damit nicht alle immer bis oben hin dicht sind und keine Zeit mehr haben für irgendwas Wichtiges zwischendurch? Wie schafft ihr das?
Schwierige Frage.
Kommt auch darauf an, über welche Redaktion wir hier sprechen. Ist unterschiedlich. Die normale Redaktion, ja?
Ja, ich glaube, das interessiert, ist am meisten von Interesse, ja.
Eigentlich ist es ja, das Problem ist so ein bisschen, es ist ja sozusagen nie alle und man kann im Prinzip, man hat immer Sachen im Backstock, die man produzieren kann. Und eigentlich, also ich würde so beantworten, bin mal gespannt, wie Melanie das gleich macht, dass es eigentlich ein ständiges Prokrastinieren ist und du priorisierst, hast eigentlich immer einen Backlog, der fast nie alle ist und musst im Prinzip zusehen, dass du anhand der akuten Prioritäten probierst, die Dinge am besten zu ordnen. Und also es ist halt einfach ein bisschen schwierig, weil es eine sich ständig weiter drehende Gemengelage des Redaktions- und Newsgeschehens gibt. Mhm. Und das halt nie Feierabend hat, so wirklich.
Das Glas ist immer voll, sozusagen.
Ja, sehe ich ganz ähnlich. Also wir hatten, ich weiß nicht genau, wie es aktuell ist, aber wir hatten früher schon unser Meeting so gelegt, dass jeder eigentlich, bevor das erste Meeting ist, wo dann die großen Themen besprochen werden, erstmal eine News geschrieben wird. So, also dass wir halt die aktuellen Themen immer sichergestellt haben. Es war immer ein Zeitslot für Sachen, die am gleichen Tag laufen müssen. Und die Sachen, die man eben prokrastinieren kann, dass dann sichergestellt wird, dass es auch eben genau die Themen sind und nicht die, die eigentlich drängend sind. Das ist zum Beispiel so ein Mechanismus noch. Und dann haben wir natürlich in der normalen Redaktion eben ein Gemisch aus festen und freien Autoren.
Ja.
So, dass man schon auch die Möglichkeit hat, zu shiften. Wenn Themen einfach wirklich wichtig sind, dann kann man sie halt immer auch dazu kaufen, quasi, durch freie Autoren.
Okay, also wollte gerade fragen, wie entscheidet ihr, ob ihr einen Freien dazu nehmt oder nicht? Einfach nach der aktuellen Auslastung?
Ja.
Unterschiedlich. Entweder nach Kapazität oder auch nach, wenn die Festen ausgelastet sind, aber freie Autoren kommen natürlich auch mal, wenn es um ein ganz spezielles Fachgebiet geht, zum Einsatz.
Ja.
Oder auch also eine Budgetfrage dann manchmal, dass man halt sagt, zu einer bestimmten Zeit wollen wir die Freien jetzt mal nach oben fahren, weil Traffic gerade sehr interessant für uns ist. Oder zu anderen Phasen, da neigt man dazu, die Freien vielleicht nicht so einzusetzen, weil man in den Monaten davor das Budget für die Freien schon sehr stark verheizt hat.
Ich hatte mir jetzt noch was dazu aufgeschrieben, weil ich dachte, die Frage zielte vielleicht auf die Service-Redaktion ab.
Und, ja, alle Aspekte hier.
Und auf jeden Fall sagen, dass das so beim Flexibelbleiben oder eben beim die Themen, dass man die Themen bringen kann, die man bringen muss, dass wir das auch irgendwie sicherstellen, dadurch, dass wir aus unseren Erfahrungen halt immer wieder Zeitpläne ableiten. Also jetzt so übertragen auf kleinere Unternehmen oder wenn ein Unternehmen irgendwie einen eigenen Blog pflegt, dass man halt wirklich guckt, es ist halt schön, wenn man jede Woche einen Beitrag rausbringt und das ist Anfangsszenario und das Wunschszenario, aber dass man halt auch immer wieder checken muss, schaffe ich es denn immer innerhalb einer Woche die Informationen aus der Abteilung oder aus dem Unternehmensbereich zu kriegen, die ich brauche und das dann halt auch anzupassen und dann,
ja, okay.
Wenn man dann realistische Pläne hat, Veröffentlichungspläne, dann muss man halt nicht so flexibel sein.
Mir brannte vor dem Gespräch eine Frage unter den Nägeln eigentlich immer noch, weil das kriegen ja alle nicht hin, online Geld zu verdienen, so aus der Verlagswelt. Jetzt habt ihr ja ein Printmagazin, das verkauft ihr. Das kam bei euch ja nach t3n.de, habt ihr ja das Printmagazin gestartet, logischerweise.
Ja, es war schon sehr parallel gedacht.
Aber das war ja dann zum Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, okay, wir steigen wirklich ins Verlagsgeschäft ein. Dann habt ihr die Print-Variante auch.
Nee, das war direkt zum Start. Wir haben nur zum Seeding einfach in den Monaten, bevor T3N1 da war, so ein bisschen Reichweite aufgebaut. Aber das war schon der Einstieg, dass wir das zusammen gedacht haben.
Okay, okay. Wie verdient ihr online euer Geld? Gibt es dann ein eigenes digitales Geschäftsmodell oder ist das alles eins bei euch, Print und online?
Nee, das ist also sehr gemischt und eins der wichtigsten Themen, die wir jetzt gerade vor uns haben, ist halt das digitale Subscription-Modell, was wir tatsächlich noch nicht haben, was für andere Publisher fast die wichtigste Einnahmequelle ist. Da haben wir sehr lange mit gewartet, wie wir mit Paywall und den Themen umgehen. Ja. Da haben wir jetzt irgendwie einen sehr klaren Plan für 2019 gefasst. Aber das ist noch nicht umgesetzt. Und wie wir online unser Geld verdienen, ist sehr vielschichtig. Das ist einmal so, dass wir eben einen Direktanzeigenverkauf haben, der halt eben in der Service-Redaktion Sponsored Posts oder Banner oder Newsletter-Anzeigen verkauft und Kampagnen auf t3n.de. Dann haben wir noch den Bereich der Verzeichnisse, die Jobbörse und das Firmenverzeichnis, wo man im Prinzip Eben Kleinanzeigengeschäft an der Seite der Artikel und in den Plattformen, worüber man Einnahmen generiert. Dann haben wir noch die automatisiert skalierenden Werbeformen, sage ich jetzt mal, wie Artikelvorschläge durch Outbrain oder auch Google-Themen oder programmatische Werbesysteme, Open Auction etc., die halt eben Geld reinbringen. Und was habe ich noch vergessen? Ich glaube, das ist es grob.
Affiliate oder sowas gar nicht?
Doch auch. Ach, danke für den Hinweis.
Bestimmt schlummern da jetzt auch noch zwei, drei Sachen.
Genau, vielleicht noch ein paar. Also das ist, eben habe ich definitiv die größten Säulen genannt und der Affiliate-Bereich ist sehr stark wachsend und in dem Affiliate-Bereich ist einfach die Komplexität der Wertschöpfung ein bisschen komplizierter gewesen als in den automatisierten Werbesystemen, weil man halt sehr gut customizen, Call-to-Actions und Contents customizen muss, damit sie eben halt konvertieren in Klicks und Umsatz. Und der Bereich ist aber auch sehr wichtig geworden.
Ich stelle mir das so, ich frage mich das immer bei Focus Online, bei wem auch immer, ich kann zu jedem Thema ranken, zu dem ich will, mehr oder weniger, in meiner Blase zumindest. Warum knallen die nicht viel mehr Affiliate-Links in ihre Texte rein?
Weil frage ich mich. Der Bereich ist jetzt so ein bisschen mein Lieblingsbereich, weil ich sozusagen als Kaufmann und Gründer mir das wünschen würde, dass man das tut, eben nicht mit dem journalistischen Hintergrund. Mir ist schon klar, dass man das nicht überreißen darf und journalistische Qualität für die Kredibilität der Marke sehr wichtig ist. Aber wenn ich mir denke, wenn wir für alles auf eins ranken können, wenn ich es drauf anlege, warum nicht Tagesgeldkonto oder Girokonto? Und dann, aber das erklär mal dem Journalisten, der halt gerade sagt, ihm ist es doch viel, viel wichtiger jetzt über Marketingautomatisierung oder das Thema, für das er halt brennt und auch von der Redaktion eigentlich originär eingesetzt ist, dann zu schreiben. Und da habe ich gelernt, dass es eigentlich drei Dimensionen in der Redaktion geben muss. Wenn man so will, einmal die journalistisch getriebene klassische Redaktion, nenne ich sie mal, dann die Service-Redaktion und dann in irgendeiner Weise, ich weiß noch nicht, wie ich es nennen soll, eine vertrieblich orientierte Redaktion, die halt im Bereich Evergreen-Content...
Ja gut, das bin ich ja fast, ne?
Das ist halt eher bei uns ein anderes Segment, wo es halt um Evergreen-Content oder auch Affiliate-lastigen Content, also das mischt sich bei dir natürlich rein, aber ich meine jetzt diese Thematiken, wo man halt auch für Tech-Landing-Pages mal Content einkauft oder auch Themen ranken will, die weder Service-Redaktion noch klassische Redaktion sind. Mhm. Und das ist aber auch für uns ein Lernfeld, wo wir viel Austausch haben.
Man darf natürlich nicht vergessen, ihr seid da, wo ihr seid. Ihr rankt zu Platz 1, zu allem, was ihr wollt, wegen der journalistischen Qualität. Wenn man die jetzt verwässert, ist das sozusagen ein Spiel auf Zeit. Wenn man jetzt die Nutzer mit Affiliate-Links irreführt, ist es halt ein Spiel auf Zeit, dass man das wieder verliert. Also das darf man, glaube ich, nicht vergessen.
Ja,
die Autorität bekommt man ja nicht von heute auf morgen.
Ja.
Wenn eine Domain erstmal die Autorität hat, kann man auch mit mittelwertigen Content gut ranken.
Ja, aber will man das für seine Marke, will man das für seinen, wenn man in Konkurrenz mit anderen Unternehmen steht, will man das? Also das ist die Frage, ja.
Bei Affiliate geht es ja nicht mal um mittelwertigen Content, ne? Es ist ja auch möglich, dass du einfach ein Auge drauf hast, wie du bei den Sachen, die aus einem redaktionellen Abstimmungsprozess so oder so entstanden wären, wenn du im Nachhinein schaust, ob es dafür für die Sachen, die da drin vorkommen, Affiliate-Programme gibt. Dann ist das zwar eine Sache, wie du das dem Leser glaubhaft verklickerst. Dafür haben wir aber auch schon unsere Glaubwürdigkeit aufgebaut und das Vertrauen der Leser gewonnen. Nicht zuletzt auch mit, dass wir in unseren Sponsored Post eben keinen Quatsch auf die Seite bringen.
Ja.
Aber das heißt ja noch nicht mal, dass das Affiliate mittelwertigen Content.
Nee, das nicht, aber es kann natürlich schon sein, dass wenn du über Tagesgeldkonten schreibst oder wie auch über Online-Banking jetzt bei euch und dann hast du einen Affiliate-Link mit Tagesgeld, das geht dann irgendwie auf irgendeine Übersichtsseite, dann hast du natürlich, dann schickst du euren Nutzer, der euch ja vertraut, auf irgendeine Seite und überlässt den dann dieser Seite. So, und da könnt ihr mir vorstellen, da könnte es mal halt schon irgendwie Verwunderung geben.
Muss man mit dem Leser in Kontakt bleiben, ist ja auch was wir ziemlich stark machen. Also wir sprechen darüber mit unserer Leserschaft, wir nehmen Kritik ernst und wir informieren auch immer gerne darüber, wie das bei uns zustande gekommen ist. Und
Ja. Naja, also ich glaube, also ich würde sagen, es gibt fast kein Medium, was so intensiv und krass alle Links und jegliche Werbung mit dem Wort Anzeige oder also selbst, also es, die Affiliate-Links, ja. die sind, da steht in Klammern hinter, ich weiß gar nicht, was dahinter steht, aber das ist
cool. Ist gekennzeichnet. Ja. Dann passt ja. Ja, dann ist ja super. Ja, ich kenne das so von früher noch so von meinen Blogs, die wir mal so hatten, halt überall die Links auf Amazon und so. Und klar, ich meine, man kann ja auch sagen, hier geht's zu Tagesgeldkonten.
Ja.
So, und dann ist ja auch klar, dass das jetzt nicht mehr eure persönlichen Empfehlungen sind, sondern.
Ja.
Ich meine, ich wollte es nur kritisch kurz ins Licht stellen.
Und das ist, glaube ich, auch die Kunst, also oder nochmal, wenn man über die Erfolgsfaktoren redet, warum wir da sind, wo wir sind oder warum es halt bei uns einfach sukzessive vorwärts geht, dann ist es, dass es eine gute Kommunikation gibt zwischen dem Vertriebsteam, zwischen Einheiten, die in der Service-Redaktion Themen bearbeiten, aber auch dem journalistischen Moment, den die Seite halt hat und auch dem Brand. Und diese Vermittlung, dass der Vertrieb halt zum Beispiel sagt, wir brauchen jetzt hier irgendwie das und das und dann gibt es ein Gespräch mit den Journalisten und den Leuten, die es umsetzen, wie man das macht, dass man das halt immer wieder austariert und stückchenweise mal etwas vertrieblicher sieht, wo man es braucht oder auch es mal Quartale gibt, wo wir extrem viel investieren in journalistische Qualität und in Stories, die ein bisschen tiefer recherchiert sind oder Longform-Artikel. Das ist quasi sozusagen die Jonglage, wo wir bei diesem Fähnchen im Wind probieren, immer die richtigen Kursrichtungen zu erkennen und halt aber nie sozusagen in eine Richtung extrem krass driften.
Ja. Weißt du noch, wie wir vor 3 Jahren hier so einen Vertriebsredaktions-Stammtisch-Battle machen wollten?
Ja, genau.
Das wir uns intern über solche Sachen, nämlich also weniger Battle, sondern eher mit dem Ziel, da so ein bisschen mehr zusammenzufinden. Und genau, also wir sprechen so viel hier intern darüber, also wie,
ja.
wo die Grenzen sind, wie wir eben da Hand in Hand arbeiten können und nicht gegeneinander. Denn das ist ja so ein, irgendwie klassisch wird das in der journalistischen Lehre natürlich dir so beigebracht, dass du ja. nicht vertriebsorientiert schreibst und irgendwie sind wir ja nochmal ein ganz spezielles Medium. Also wir Tool-Vorstellungen zum Beispiel sind ein wichtiger Bestandteil unseres redaktionellen Contents. Also weil das auch die Leute, die uns lesen, wirklich interessiert. Ja. So wie
und die wollen
wir
auch
müssen dann
auch
über die Auswahl reden und über wie macht man das. Aber also wir sprechen hier intern wahnsinnig viel darüber, wie das zusammengehen kann.
Ja.
Die ewige Jonglage sozusagen.
Ja. Und jeder gönnt T3N ja auch den Umsatz. Wenn man sagt, ich kaufe jetzt hier, was weiß ich, einen Searchmetrics-Account und weiß, das ist ein Affiliate-Link, mir doch wurscht.
Ja.
Kostet mich doch nichts, zumindest nicht spürbar. Und T3N ist cool. So, wenn ich glaube, wenn die Marke stimmt, dann ja.
Aber es gibt immer Hater. Also gerade, ich glaube, ich habe das ja auch so ein bisschen über die Jahre mitbekommen, gerade so diese Nerds aus den ersten Tagen, die haben sich, glaube ich, teilweise ein bisschen schwer getan mit eurem Imagewechsel, glaube ich, so ein bisschen, wenn ich das so... Na, das sind halt vereinzelte Menschen, nicht zu vergleichen mit dem Zuwachs an Neuen, die ihr dazu bekommen habt. Aber so, klar gibt es immer Hater.
Genau.
Wachstumsschmerzen. Ne?
Wachstumsschmerzen, genau. Und dann, klar, den Gegenwind, wenn du halt Stück für Stück Veränderungen herbeiführst, den musst du dann halt auch aushalten. Wichtig ist dann immer wieder, dass das qualitative Korsett und die Kommunikation nach innen und nach außen stimmt. Und das ist deswegen, was Melanie meinte, ne? Wir sitzen hier in so vielen Meetings und reden halt so viel über die Abstimmung und das Feintuning von verschiedenen Themen. Und das ist halt auch so wichtig. Es gibt so viele Redaktionen, gerade die älteren, wo halt der Vertrieb und die Redaktion halt völlig mit riesen Mauern dazwischen sich überhaupt nicht riechen können. Und das ist halt, finde ich, von der Kultur so wichtig, dass wenn wir auf Konferenzen und auf Events fahren, warum soll denn nicht der Online-Marketing-Kollege mit dem SEO-Kollegen und dem Chefredakteur bestimmte Events besuchen und sich gemeinsam dort fortbilden oder Gespräche?
Aber diese Schnittstelle aus Redaktion, Kreation und Marketing, die ist ja im Content-Marketing so wichtig.
Genau.
Und Support dann auch noch, also das aus dem Support Infos in die Redaktion reinlaufen. Und da kann man bei euch, glaube ich, eine Menge lernen. Ich glaube, jeder Content-Marketer könnte ein Praktikum bei euch vertragen.
Ja, und das, ich finde, das Schwierige ist ja immer, wenn du das sozusagen aus den Gewerken aus drei unterschiedlichen Händen bekommst, also du hast ein Textproduktionsbüro, du hast eine Online-Marketing oder eine Agentur, die die Strategie für den Content macht und du hast den Auftraggeber. Also wir probieren halt irgendwie zu gucken, dass wir halt möglichst viel hier über Melanie Service-Redaktion aus einer Hand bieten können, damit man halt keinen Kommunikationsverlust zwischen drei verschiedenen Gewerken.
Ja, oder du hast halt jemanden, der irgendwie das gut bindet und der sozusagen wie so ein externes Redaktionsbüro zum Beispiel ist einfach nur ein Zulieferer, aber das Konzept kommt von diesem Masterbrain in der Mitte und
ja, sehr wertvoll. Ja.
Ja.
So wie der
Olaf denkt, aber sorry.
Was? Was wolltest du sagen? Bitte führe uns aus, ich habe meinen Namen gehört.
Olaf denkt und lässt die anderen arbeiten. So stelle ich mir das bei euch mal vor. Olaf denkt und dann macht
so ähnlich ist das. So ähnlich ist das, aber muss ich doch auch wieder gerade ein bisschen arbeiten, dieses Jahr speziell. Aber das ist eine andere Sache. Okay. Und zwar vielleicht, wir kommen ja langsam zum Ende des Podcasts, den ich bisher sehr sehr mehrwertig und nutzwertig fand. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Wir kommen jetzt am Ende von so Content, sind dann immer so Zusammenfassungen und so Fazits immer ganz schön, die kurz und knapp in Bullet-Point-Listen dargestellt werden könnten, jetzt in textlicher Form. Ich würde das hier jetzt gerne auch, und zwar zwei Fragen. Die erste Frage, wenn ein Unternehmen überlegt, eigene Ressourcen im Content-Marketing aufzubauen, eine eigene Redaktion aufzubauen, wo seht ihr die größten Fallstricke auf dem Weg zu einer eigenen Redaktion?
Also ich würde jetzt so spontan aus der Hüfte sagen, dass man, wenn man das sozusagen in-house aus einer Brand heraus entwickelt, die halt eben nicht irgendwie journalistisch, sondern einfach ein Produkt hat, was es verkauft hat, und dann dort sozusagen den Marketingweg geht, da habe ich immer die Befürchtung, dass man im Prinzip viel zu stark auf Produktmarketing abzielt und im Call to Action sagen will, das ist mein Produkt und hier sind die Superlative und da ist der Kaufbutton, dass man im Prinzip das nicht richtig schafft, ein journalistisches Konzept zu entwickeln, was über dieses Produkt hinaus eine Content-Strategie, ein schweres Wort wäre halt vielleicht eine Meinungsführerschaft für einen bestimmten Bereich, dort irgendwie in der Strategie anvisiert und man eigentlich implizit erst danach durch diese Kompetenzerarbeitung der Meinungsführerschaft in dem Upselling oder in dem Verkauf der Produkte später profitiert. Also sozusagen, dass in diesen Strategien man halt eigentlich im Prinzip wie im Marketing gewohnt sofort Früchte ernten will und man es halt nicht schafft zu abstrahieren, dass man eigentlich dort im Content viel nachhaltigere, längere Wege gehen sollte, um Strategien halt zu bauen, die etwas weitreichender sind. Also dass man eigentlich eher bei der Strategie zu kurz springt und sofort auf mein Produkt ist super, bitte hier kaufen abzielt.
Melanie?
Oh ja, sehe ich auch so, dass das die Gefahr ist, wenn man das intern aufbaut. Ich glaube, am wichtigsten ist vielleicht sicherzustellen, dass man sich gerade am Anfang noch viel Input von Leuten holt, die wirklich gar nicht mit dem Unternehmen zu tun haben. Also, dass man wirklich am Anfang erstmal versucht, aus seiner Blase herauszutreten und sich von dem Produkt zu lösen.
Ja.
Ja.
Okay. Würde ich auch, wir merken das bei unseren Workshops oder wenn wir mit Kunden in Erstkontakt bezüglich Content Marketing treten, es ist wahnsinnig schwer, die von Produkten und Angeboten wegzukriegen. Und sie denken bei uns und bouncen halt immer wieder zurück auf die Ich-Sicht. Ich möchte doch sagen, wie toll wir sind, unser Produkt ist. Und sie bouncen halt immer wieder zurück und es ist wie so ein Gummiband teilweise. Und da muss man, glaube ich, das ist sehr wichtig, was ihr da gesagt habt, dass man ein bisschen weiter denkt, für was sind denn unsere Produkte denn die Lösungen und welche Bedürfnisse befriedigen unsere Produkte eigentlich und mit was beschäftigt sich der Kunde eigentlich noch so, außer direkt mit unserem Produkt?
Ja, ich find halt, was mir immer hilft in den Gesprächen mit den Kunden ist, denen halt zu vermitteln, dass es so viel wichtiger als der Produktabverkauf, das Thema Umfeldmarketing, also dass man in einem Umfeld eine Kredibilität aufbaut und danach erst der Trust für den Abverkauf steigt und diese Strategiekette geht halt über mehrere Monate und sozusagen eine Meinungsführerschaft oder ein Umfeld zu generieren, in dem überhaupt der Ab- Abverkauf möglich ist. Also das heißt, eigentlich ist Content Marketing, man sät die Samen und stellt ein Feld hin und geerntet wird irgendwie wirklich echt einen Tick später. Vielleicht so eine Metapher, die jetzt irgendwie simpel klingt, aber also einen direkten Durchschuss über das Content Marketing und den ersten Artikel, das wünschen sich vielleicht viele, aber ich glaube, da muss man dann irgendwie im Verkauf um Geduld und eher eine wirkliche Strategie über mehrere Monate
machen. Sehr geile Metapher. Also ich übertrage auf die Customer Journey, mein Lieblingsthema, oben in der Awareness-Phase ansetzen und nicht gleich immer nur in der Preference-Phase rumeiern.
Ja, ganz genau. Da, schön in die Fachsprache übersetzt.
Ich fand diese Metapher mit dem Feld sehr schön, muss ich ganz ehrlich, können wir uns merken. Die kannst du aufnehmen in den Recap gerne, Lidon.
Ja, ich habe erst Durchschiss verstanden. Vom Durchschiss zum Durchschuss, sozusagen.
Okay. Auch nicht. Jetzt vielleicht noch zum Abschluss. Andi, du hast einen Artikel geschrieben, den fand ich sehr gut, vor, ich weiß nicht wann es war, 2013, 2014. Das war so in diesen ersten Hype-Phasen von Content-Marketing, wo dieser Begriff so richtig in die Marketer-Szene geprescht ist. Da hast du geschrieben, Unternehmen müssen zu Medien werden. Erste Frage, denkst du das immer noch so, dass wirklich ein Unternehmen zum Medium werden muss oder zum Publisher eventuell werden muss? Oder wieso können das kleine Unternehmen im Endeffekt anstellen?
Ja, also es kam halt auf mich zweiseitig zu. Also es war, ich sehe es gerade, es war 2013 schon. 2012 sogar. 2012. Und da ist es so, ich habe nicht geschrieben, warum sie müssen, sondern warum Marken zu Medien und Medien zu Marken werden. Denn ich habe gesehen, dass im Prinzip viele Leute und Verleger sich neben den Anzeigen- und Abo-Welten Produktwelten anaddieren. Das heißt, sie legen sich Online-Shops an und wenn ich das Magazin für meinetwegen Hunde und Haustiere bin, dann hat man gesehen, dass es irgendwie auf /Shop dann einen Shop für Hundeleinen und Hundefutter gibt. Das heißt, irgendwie die Publisher haben sich Markenwelten anaddiert und andersrum genauso haben sich die E-Commerce-Shops nicht mehr damit zufrieden gegeben, dass ihr Shopsystem einfach nur Produkte verwaltet, sondern irgendwie die Blogs, die die E-Commerce-Unternehmen halt hatten, die sind immer mehr gewachsen. Die Budgets, die in die Blogs geflossen sind, sind nach oben geschossen. Die Produktvorstellungen in den Blogs sind irgendwann mit auf die Startseite gerückt und eben sozusagen diese Mischwelten, dass im Prinzip das Vermitteln von Inhalten die Vorbereitung für den Abverkauf ist, ist einfach beidseitig logisch. Und dann dachte ich mir halt irgendwann, so wie Coca-Cola und Red Bull anfangen, sich als Marken zu inszenieren und halt extrem stark Medienfelder zu übernehmen, gibt es halt auch genau den andersrum rumgekehrten Weg, wo man halt als Marke sich Content anaddiert oder als Content-Betreiber sich Verkaufsprodukte daran addiert. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, das ist doch logisch. Und ich habe auch das Gefühl, dass das weiter so geht, dass im Prinzip die großen E-Commerce-Shops immer mehr investieren in ihre Medienwelten.
Ja. Okay. Wir würden den Artikel nochmal in den Shownotes verlinken. Der ist alt, aber immer noch aktuell und immer noch gut. Ist bei euch aber auch bei Telerin entschieden. Würde mal sagen, an dieser Stelle herzlichen Dank an euch beide, dass ihr zu Gast wart. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß.
Olaf, ich hätte noch eine ergänzende Frage. Ich weiß nicht, ich glaube, sie passt noch rein. Andi oder auch Melanie, wenn jetzt immer mehr Unternehmen bloggen, ja, zum Beispiel, also oder immer mehr Leute publishen, ja, spürt ihr da einen Konkurrenzdruck, einen steigenden, jetzt wenn man so mal zum Beispiel auf den Google-Index guckt, weil ich habe, also meine Sicht ist immer, die wenigsten produzieren wirklich gutes Zeug und T3N oder so eine Redaktion hat immer noch mal einen Vorteil einfach, weil sie bessere Inhalte produzieren können, aber also spürt ihr das, dass ihr inzwischen viel mehr, um beim Thema zu bleiben, Unternehmen zu Medien werden, spürt ihr das oder ist das noch so Kinderschuhe-Gedöns? Das,
ja, es ist wie so, was uns im Rücken eigentlich treibt. Also wir sehen die Entwicklung, aber es motiviert uns einfach exorbitant zu sagen, diese Meinungsführerschaft als T3N Digital Pioneers zu behalten, ist jetzt im Besonderen wichtig. Also sozusagen immer den Kopf über Wasser zu halten und dort die Qualität zu verbessern auf eine Art und Weise, wie sie im Prinzip diejenigen der Evolution nach uns gestartet sind, das nicht so schnell können, ist für mich so ein Antrieb, dahingehend zu sagen, wir müssen halt immer schnell drehen und agil bleiben, weil sonst verlieren wir halt genau das, weil die Stückzahl an Konkurrenz in der Breite so schnell zunimmt.
Ja.
Und wir haben nochmal das Glück, dass wir im Unterschied zum Konsumermarkt, wo das, glaube ich, noch viel schwieriger ist, weil halt noch mehr Themen dort platziert werden, von nicht klassischen Medien, dass wir im B2B Digital-Infrastrukturbereich in der Konkurrenz sozusagen aus der Breite heraus noch nicht so ganz so schnell gefährdet sind wie andere. Aber ja, die Gefahr besteht. Also die Stückzahl an Medien nimmt, glaube ich, weiterhin exorbitant zu. Und wir müssen uns einfach echt darum bemühen, unsere Evolution halt so schnell zu behalten. Und die Antwort steckt so ein bisschen auch in diesem Podcast, wie komplex das ist, so eine Jonglage für qualitative Sachen hinzubekommen. Das haben wir
Und momentan profitieren wir ja auch noch davon, dass Unternehmen Content produzieren, ne? Weil die Unternehmen aus unserem Bereich uns ja eben auch noch Geld dafür geben, dass sie es über uns verteilen können. Also das ist ja in einigen Bereichen bei uns eine Symbiose.
Ja, stimmt. Okay, cool. Fein, also wie Olaf schon gesagt hat, war eine coole Runde. Ich glaube, echt ganz viele spannende Insights für unsere Hörer dabei. Vielen Dank euch beiden.
Gerne. Danke euch auch.
Genau.
Wir lesen
vielleicht
uns.
Vielleicht auch. Bei T3N lesen wir uns. Vielleicht bei T3N. Guido, hast du einen Gastartikel vor, oder was?
Ich kann euch auch noch mal einen Artikel für die Shownote schicken, wo wir noch mal detailliert erklären, vielleicht auch für Unternehmen, die erstmals so einen Blog aufbauen.
Ja,
wie wir dann vorgehen, super gerne, wenn wir so einen Sponsor-Post schreiben.
Vielleicht noch ein Ausblick auf das, was kommt. Wir haben im Dezember ein Roundtable vor zum Status Quo des Content-Marketings und was in der Zukunft wichtig werden wird, welche Formate etc. für das Thema Content-Marketing. Dort hat Kerstin Hoffmann schon zugesagt, eine unserer Gästin erster Stunde. Mhm. Und wir haben noch bei zwei weiteren bekannten Leuten nachgefragt und ich hoffe, die sagen auch noch zu.
Ja.
Sonst folgt uns bei Spotify, bewertet uns, sind wir bei iTunes, Gideon?
Danke.
Ja, bewertet uns bei iTunes, das sagen wir sonst nie, das müssen wir jetzt mal sagen. Tretet unserer Facebook-Gruppe bei.
Facebook, weil da könnt ihr nämlich auch so ein bisschen mitbestimmen, über welche Themen sprechen wir hier, weil wir sind immer auch wie bei Termfrequenz 360 total geil auf eure Fragen, die unseren Gästen zu stellen. Und genau, so ein paar Bewertungen auf iTunes wären auch toll. So ein paar Sternchen. Oh, da freuen wir uns.
Ja, da freuen wir uns super. Und da würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle raus. Danke, Andi, danke, Melanie. Content Kompass 12 im Dezember mit dem Experten-Roundtable.
Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Guido Wagner und Gästen. Content Kompass.